Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Traditionell ist der Sommer ja nicht gerade die beste Zeit für Kinobetreiber, aber keine Sorge, die Leinwände in Deutschland bleiben nicht weiß. Es ist sogar einiges auf ihnen los, von transgressiven Komödien, der Zombie-Apokalypse bis hin zur verrätselten Zauberberg-Variante. Der ungarische Regisseur Laszlo Nemes hat allein mit seinem Debütfilm mehr Anerkennung und Preise gewonnen als so manch ein Filmemacher in seiner ganzen Karriere. Das radikale Konzentrationslagerdrama Son of Saul gewann nicht nur den großen Preis der Jury in Cannes, später wurde der Film auch mit dem Golden Globe als auch dem Oscar als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet. Umso gespannter konnte man nun auf den zweiten Spielfilm von Laszlo Nemes sein. Sunset heißt er und kommt Donnerstag in unsere Kinos. Darin erzählt Nemes die Geschichte einer jungen Hutmacherin, die kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges in Budapest in das ehemalige Geschäft ihrer Eltern zurückkehren möchte.
Warum sind Sie gekommen, nach allem, was hier passiert ist?
Ich wollte schon immer hier arbeiten. Es ist das Geschäft meiner Eltern.
Das war's einmal.
Sie suchen eine Hutmacherin und das Haus meiner Eltern steht heute noch. Das ist alles, was mir von ihnen geblieben ist.
Haben Sie keine Verwandten? Haben Sie niemanden?
Nein.
Ein ziemlich mysteriöser Film ist Sunset geworden. Ganz atemlos folgt er seiner Hauptfigur durch ein Budapest, das wie ein Pulverfass auf die Explosion wartet. Das Ganze ist natürlich eine groß angelegte Metapher auf ein brodelndes Europa kurz vor den erschütternden Kriegserfahrungen. Und Nemes arbeitet sehr stark mit literarischen Verweisen, natürlich zu Thomas Manns Zauberberg, aber eben auch mit filmischen. Allein schon der Titel Sunset erinnert an Friedrich Murnaus Sunrise, den ersten Hollywood-Film des deutschen Regie-Exzellenten. Als ich Laszlo Nemes zum Interview traf, wollte ich daher eingangs von ihm wissen, welche Bedeutung Murnaus Film für ihn denn hat.
It was one of my favorite movies, you know, Sunrise, made by a German director.
Ich liebe Murnaus Sunrise. Das war ja sein erster Film in den USA, den er auf Einladung von William Fox, einem ungarischen Einwanderer, fertiggestellt hat. Es ist ein Film, der mit vielen Grenzen spielte. Ton, Stummfilm, Stadt, Land, Vergangenheit, Zukunft, Liebe, Einsamkeit. Das habe ich mir auch für Sunset gewünscht, weil Murnaus Film auch von der Sehnsucht und Verzweiflung menschlicher Existenz erzählt und davon, wie sich unsere Emotionen in diesem Strudel verlieren. Und das noch in einem unverkennbaren Stil. Ein Meisterwerk für die Ewigkeit.
Masterpiece.
Sie haben ja auch einen sehr eigenen Stil für Sunset entwickelt. Eine Kamera, die sich an die Hauptfigur heftet und uns dann in den Strudel dieser Zeit wirft. Können Sie genauer beschreiben, wie Sie den Stil für Sunset entwickelt haben?
I wanted to make a film about a young woman at the beginning of the century. A young woman seemingly innocent.
Zuallererst muss ich sagen, dass ich einen Film über eine junge Frau machen wollte, die zum Beginn des 20. Jahrhunderts lebt. Iris ist unschuldig und verloren in einem Labyrinth aus biografischen Geheimnissen. Chaotische Zustände, sie weiß nicht weiter. Sie versucht, ihren Bruder zu finden, den sie nie kannte und der sich als sehr gefährlich erweist. Diese Geschichte verlangte von mir, mit Einschränkungen zu arbeiten, also an der Grenze der subjektiven Erfahrung der Hauptfigur.
Whereas more and more it seems that cinema wants to show the audiences an objective experience.
Ich sehe das auch als Gegensatz zum aktuellen Kino, das nach einer rein objektiven Darstellung des Plots strebt. Mich interessiert das Gegenteil, die radikal subjektive Erfahrungswelt meiner Figuren und die Auslassung und Informationslücken, die dadurch entstehen. Sehen Sie, wir erfahren doch die Welt auch nur in Teilen. Uns fehlen häufig Informationen, wir fühlen uns verloren, aber wir scheuen uns, das zuzugeben. Das gleiche Gefühl herrschte vor 100 Jahren. Die Welt stand an einem Scheideweg, der uns alle mit dem Ersten Weltkrieg in ein großes Verderben stieß. Das ist auch ein recht geheimnisvoller Vorgang. Das interessierte mich. Und in Sunset wollte ich den Zuschauer eben auch in so einen Strudel stoßen.
Es gibt ja drei Kategorien von Informationsvermittlung im Kino. Der Zuschauer weiß mehr als alle Figuren. Dann die zweite Kategorie,
ich erfahre immer genauso viel wie die Hauptfigur und ihr Film, der fällt ja wohl in eine dritte. Ich weiß am Ende weniger als die Hauptfigur und sehe immer nur ihre Reaktion auf eine Handlung, die meinem Sichtfeld selber verborgen bleibt.
Yes, it's part of the journey. You have to get let go of the conventions and the codes that more and more cinema pushes you into.
Aber genau das will ich erreichen. Das ist Teil der Reise. Sie müssen die Konventionen und Codes der gängigen Kinoerzählungen loslassen. Für mich muss das Kino immer eine eigenständige Kunst sein, die alle eingefahrenen Muster hinterfragt und bricht. Kino muss anders sein als Internet oder Fernsehen. Das sind Medien der Unterforderung. Ich traue meinem Publikum mehr zu. Ein Vertrauen, dass wir uns auf einem sehr menschlichen Level immer verstehen werden. Sunset ist ein Produkt dieses Vertrauens.
That's what I was looking for in making this film.
Ich möchte noch ein bisschen über die Hauptfigur sprechen, die uns durch diese Zeit führt, also Irish, die Hutmacherin oder die zur Hutmacherin angelernt werden soll. Sie ist ja eine Leerstelle die ganze Zeit und dann ist sie wieder Handelnde und dann ist sie wieder einfach auch nur so ein Flummi, der von einem Raum in den nächsten geschubst wird. Warum haben Sie sie so konzipiert?
Ich sehe Iris ein wenig als Doppelgängerfigur, eine Konstruktion, die ja in der Literatur- und Filmgeschichte ihre Tradition hat. Sie ist diese unschuldige junge Frau, die probiert, ihren Bruder zu finden, doch vielleicht erfährt sie ja, dass es ihn gar nicht gibt, dass der Bruder immer ein Teil ihres eigenen Wesens war. Und so wird Iris ein immer größeres Mysterium, das sich aber nach und nach mit Erfahrungen füllt. Und als Zuschauer wohnt man dieser Selbstfindung bei. Doch immer wieder wird man auch aufs Glatteis geführt. Ich mag dieses Verwirrspiel. Irritierende Figuren voller Widersprüche faszinieren mich.
Diese flirrende Kamera ist ein herausragendes Merkmal ihres Films. Die heftet sich an ihre Schulter, weicht hier nie von der Seite. Wie haben Sie eigentlich mit Ihrem Kameramann diesen Rhythmus erarbeitet? Hatten Sie da Storyboards oder ist das auch zum Teil improvisiert?
First of all, you cannot storyboard a film like that because there are too many camera positions.
Nein, einen derart komplexen Film kann man nicht in Storyboards festhalten. Wir hatten aber kleine Puppen von unseren Figuren, mit denen wir die Sequenzen nachstellten und so die unterschiedlichen Kamerabewegungen vorher durchspielen konnten. Sunset sollte ein wenig einem Sternentanz ähneln. Jede Kamerafahrt sollte elegant sein wie die Umlaufbahn von Planeten. Und um die Planeten herum wirken die mysteriösen Kräfte des Kosmos. In unserem Fall die Unruhen der Zeitgeschichte, die immer wieder die ruhigen Umlaufbahnen stören und beeinflussen. Das sind die Kräfte, die in diesem Film ständig aufeinanderprallen. Das alles wollte ich planen. Aber spätestens am Set habe ich gemerkt, dass das nicht geht. Die Kameras, die Statisten, die Kulissen, die Darsteller. Das waren zu viele Variablen. Ich musste loslassen und auch ein wenig mit Chaos arbeiten und dennoch die Kontrolle über alles behalten.
Also das Chaos am Set hat Ihnen da ja auch geholfen, die chaotischen Umbrüche in Ungarn zu Beginn des 20. Jahrhunderts einzufangen.
I wanted to convey something of that time. You know, you always look at postcards or pictures, but how was it to be there?
Ich wollte ein Gefühl dieser Epoche einfangen, etwas, das Sie fühlen, wenn Sie auf Postkarten von damals gucken. Wie fühlte es sich an, in Budapest 1910 zu leben? Also nicht die Fakten, die wir heute haben, sondern das Gefühl. Genau das Gegenteil von historischen Kostümfilmen, die alles erklären wollen und uns letztlich einfach eine verfilmte Geschichtsstunde liefern. Wie fühlte sich das Leben damals an? Was war die Erfahrungswelt der Menschen jenseits der historischen Ereignisse?
Welche Bedeutung hat für Sie denn als Geschichtenerzähler dahingehend der Begriff Realismus oder das Konzept von Realismus? Ich hätte nämlich Schwierigkeiten, Sunset als realistisch zu beschreiben, vielleicht eher hyperrealistisch.
It's a mixture of down-to-earth realism and tale-like.
Ja, Hyperrealismus, aber gemischt mit einem märchenhaften Tonfall. Sunset ist ein düsteres Märchen in einem historisch realen Kontext. Das ist dann, trotz einiger Gemeinsamkeiten, ein völlig anderer Ansatz, als ich ihn noch in Son of Saul verfolgt habe. Ich musste hier eine Welt erzeugen, die nach bekannten Mustern funktioniert, gleichzeitig aber auch nach völlig außergewöhnlichen.
Sie gelten als ausgewiesener Cinephile, das haben Sie ja schon bei Ihrer Antwort auf meine Murnau-Frage gezeigt. Aber wie wichtig ist Filmgeschichte für Sie als Anknüpfungspunkt für Ihre Projekte? Gucken Sie überhaupt viel und lassen Sie sich dann inspirieren und verweben das dann auch in Ihre Filme, zum Beispiel eben Sunset?
Yeah, I believe in intertextuality, I believe in quoting or in.
Ja, ich glaube sehr an Intertextualität. Verweise und Referenzen sind ein wichtiger Teil meines Denkens als Regisseur. Filmemacher müssen sich bewusst sein, dass sie nie bei Null anfangen. Es gibt immer schon Anknüpfungspunkte. Wir sind immer Teil einer bestehenden Menschheits- und Filmgeschichte. Bei Sunset hatte ich sehr starke Inspirationsquellen. Die reichen von Kafka und Dostojewski bis hin zu Stanley Kubricks Path of Glory, Polanskis Chinatown und Robert Altmans McCabe und Mrs. Miller. Das hatte alles einen großen Einfluss auf mich und machte mir nochmal bewusst, dass die Kinokunst mit mir nicht beginnt und mit mir auch nicht endet.
Der ungarische Regisseur und Oscar-Preisträger Laszlo Nemes über seinen zweiten Spielfilm Sunset, den Sie ab Donnerstag im Kino sehen können. Aus dem Stapel der Kino-Neuerscheinungen sucht sich Christian Berndt wöchentlich 3 Stück aus und spricht kurz und bündig Empfehlungen und Warnungen aus.
Ordnung, Struktur und ein behütetes Heim, in dem alles dort ist, wo es hingehört.
Britt Marie liebt Struktur. Punkt 18 Uhr steht abends das Essen für den Ehemann auf dem Tisch, wenn er da ist. Denn Kent ist geschäftlich oft unterwegs, angeblich. Als Britt Marie ins Krankenhaus gerufen wird, weil Kent einen Herzinfarkt hatte, steht an seinem Bett eine Blondine.
Camilla? So.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Dann ist es vielleicht besser, du hältst den Mund.
Britt Marie packt ihre Sachen. Der schwedische Film Britt Marie war hier, erzählt von einem späten Neubeginn. Die 63-Jährige versucht es nach 40 Jahren Haushalt beim Arbeitsamt und bekommt einen Job als Fußballtrainerin in der Provinz. Kurz darauf steht sie vor einer verdutzten Kindermannschaft.
Verstehst du auch nur irgendwas von Fußball?
Nein, ich interessiere mich auch nicht besonders dafür. Eigentlich mag ich Kreuzworträtsel lieber.
Britt Marie war hier ist die zweite Verfilmung eines Romans von Fredrik Backmann nach dem internationalen Kinoerfolg Ein Mann namens Uwe. Auch hier geht es um einen Neustart im Alter. Das skandinavische Kino hat schon lange weitsichtig die Senioren entdeckt. Wie Pernilla August Britt Maries Heraustasten aus einer jahrzehntelangen Schattenexistenz spielt, ist berührend. Weil aber Regisseurin Tuva Novotny erbaulich Frauenpower zelebrieren will, muss Logik bemühter Wunschfantasie weichen. Die krude Idee, dass eine Fußballhasserin im Rentenalter Trainerin wird, wäre noch zu verschmerzen, wenn sie daraus wenigstens Witz ziehen würde. Stattdessen erlebt man eine pädagogische Selbstfindungsmärchenstunde, in der die Provinz zum Ponyhof erfüllter Sehnsüchte wird. Von einem der ersten Internet-Popstars erzählt der Dokumentarfilm Fuck Fame die Geschichte von Elektropop-Ikone Affi. Mit 19 Jahren wurde Affi 2005 mit einem Demo-Tape auf MySpace über Nacht berühmt und einer der ersten Popstars, dessen Erfolg sich nicht Plattenfirmen, sondern Social Media verdankte. Mit rotzigen Texten über Sex und Drogen, die Affi über die verzerrten Elektrobeats ihres Freundes DJ Feats rappte, wurde das Duo zur Indie-Formation der Stunde, dreckig und sexy. Affis Karriere begann so steil wie früh. Geboren in Florida und aufgewachsen in Hongkong, zog Affi nach der Trennung der Eltern zum Vater nach Paris. Hier konnte sie machen, was sie wollte. Mit 15 lernte sie DJ Feats kennen. Lilian Frank und Robert Ziebes zeichnen die Stationen in Affis Leben anhand zahlreicher Originalaufnahmen nach. Partys, Drogenexzesse, Zusammenbrüche und Selbstmordversuche. Auch Affis frühe Mutterschaft sorgte nicht für Stabilität. Das Erfreuliche an dem Film ist, dass die Geschichte nie moralisierend wird und Affi dabei auch sympathisch und unaffektiert wirkt. Sie sagt, sie habe nichts anderes gelernt, der Partyrummel war einfach ihr Job. Der Film beschreibt ihr Leben trotz rauschhafter Bilder angenehm nüchtern. Wie Affi versucht, unter anderem mit einer Therapie in Berlin der Selbstzerstörung zu entkommen, ist zwar wenig aufregend, aber gerade in dieser Banalität liegt der Reiz dieser unprätentiösen Erzählung eines früh verbrauchten Lebens.
Ich habe die Sommerferien immer gehasst. Während alle anderen sich darauf vorbereiteten, alles zu zeigen, suchte ich nach Wegen, mich zu verstecken.
Sommer 1976. Wie jedes Jahr fährt die Familie von New York an den Rumson Lake. Für Bobby ein Horror, denn der übergewichtige 14-Jährige hasst es, sich in Badehose zu zeigen und gehänselt zu werden. Vom halbstarken Willy und seiner Gang wird er brutal gedemütigt.
Zieh dich aus.
Was?
Du hast mich verstanden. Zieh dich aus.
Keine Chance. Ihn gehört.
Die Verfilmung des amerikanischen Jugendbuchklassikers von 1977, Measure of a Man, ein fetter Sommer, erzählt die tragikomische Coming-of-Age-Geschichte eines Außenseiters. Verständnis findet Bobby, als er für Dr. Kahn, gespielt von Donald Sutherland, den Rasen mäht. Die Nummer am Arm des alten Mannes lässt ahnen, was er hinter sich hat. Regisseur Jim Loach, der Sohn vom Meister des britischen Sozialdramas Ken Loach, inszeniert den Film zwischen abgründiger Brutalität und sommerlicher Abenteuerlust. Blake Cooper ist in der Rolle des schlagfertigen Pummels eine Wucht, aber Loach belässt es zu viel bei Andeutungen, auch Willy hat ein Geheimnis, statt tiefere Blicke in die Verwundungen zuzulassen. Man hätte gerne mehr erfahren, trotzdem gelingt das stimmungsvolle Bild eines sommerlichen Aufbruchs aus einem Leben schmerzvoller Demütigungen.
Jetzt kann ich mich überhaupt nicht mehr darüber freuen, dass der Schulz tot ist. Hier, das ist so eine linke Nummer. Der Vater ist Bürgermeister, dessen Vater war Stadtrat und der davor...
Was, der Opa war Hitler?
Ab jetzt wird er jede freie Minute darauf verwenden, von seinem verschissenen Listenplatz wegzukommen und sich meinen Direktmandat zu krallen. Und hier, Julia kann immer noch was mit Medien machen, aber wir hier...
Ja, wir hier haben 2 Jahre lang gearbeitet an der 2. Staffel der Polit-Satire Eichwald MdB. Die wird ab nächster Woche auf dem Sendeplatz der Heute-Show auf dem ZDF gesendet. Susanne Burg und ich haben in den letzten 2 Jahren die Entstehung dieser Serie hinter den Kulissen begleitet und nutzen diese Erfahrung und unser Material, um die Entwicklungen der deutschen Serienlandschaft der letzten Jahre etwas genauer zu besprechen und einzuordnen. Wie sieht es zum Beispiel aus mit den Qualitätskriterien hinter und vor der Kamera? Wie genau funktionieren eigentlich uramerikanische Prinzipien wie Writer's Room und Head-Autoren bei uns? Das alles hören Sie nächsten Samstag in Vollbild, quasi in einer Sondersendung.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Das ist ein Penis?
Ja.
Komm, mach den ab.
Nicht, au! Bitte vorsichtig, der ist noch frisch.
Ja, genau, er ist noch frisch, denn die junge Pilotin Kim hat sich in der Schweiz einen Penis anoperieren lassen. Und das stellt ihre eigene Beziehung zu ihrem gemütlichen Freund Andreas auf eine sehr harte Probe. Die amüsante Gender-Switch-Komödie Kim hat einen Penis kommt Donnerstag in unsere Kinos. Und der Regisseur Philipp Eichholz ist gleich unser Gast, davor aber noch Soul aus Amsterdam. The Tips mit The Story Goes. Es gibt Regisseure, deren Arbeit wir hier in Vollbild mit besonders großem Interesse verfolgen, weil wir überzeugt sind, dass sich da ein sehr interessantes Talent vor unseren Augen entwickelt. Einer dieser Filmschaffenden ist der Regisseur Philipp Eichholz. 4 Spielfilme in den letzten 5 Jahren hat er gedreht. Ein Output, der mich zumindest mehr an die 50er Jahre Hollywood-Regisseure erinnert als an deutsche Regisseure. Und das alles ohne offizielle Filmförderung. Luca tanzt leise oder Rückenwind von vorn, so hießen seine Filme. Das aktuelle Werk hat einen tollen, pragmatischen Titel. Kim hat einen Penis und kommt Donnerstag ins Kino. Vor der Sendung konnte ich mit Philipp Eichholz sprechen. Hallo.
Hallo.
Wir haben uns ja aufs Du geeinigt, ich glaube schon on air vor Jahren. Dabei bleiben wir dann auch.
Wunderbar.
Du bist auch offiziell ab jetzt der Rekorddauergast dieser Sendung. 5-mal schon bei uns und damit Wim Wenders und Christian Petzold überholt.
Ich versuche mir Mühe zu geben, bald wieder zu kommen mit einem neuen Film.
Wie gesagt, 4 Filme in 5 Jahren, das ist sowas wie der Visitenkartenspruch deiner Karriere. Das bedeutet aber auch, 4-mal Ideen für Spielfilme zu haben, 4 Hauptfiguren zu entwickeln, Konflikte und so weiter. Wie entstehen denn Ideen für deine Filme?
Naja, aus dem eigenen Leben, ob man es glaubt oder nicht. Ich habe in meinen 20ern keine Filme gedreht und vor allem mein Leben gelebt so ein bisschen und davon zehre ich immer noch.
Machen wir es doch konkret an dem Fall Kim hat einen Penis. Wie entsteht die Idee über eine Frau, eine junge Pilotin, die in die Schweiz fährt und entscheidet, erstmal nur übergangsweise für 4 Monate sich einen Penis anbringen zu lassen?
Ja, die Idee kam nicht von mir, die kam von meinem langjährigen Produzenten und besten Freund Oliver Jerke. Der Film ist ja so ein bisschen Science-Fiction in der Form, er spielt in der Utopie, wo das einfach möglich ist. Also man kann sein Geschlecht einfach ändern lassen. Es ist generell erstmal kein großer Akt und auch rückgängig machbar. Und der Film verfolgt dann einfach das, was dann so die Konsequenz im Alltag von der Figur von Martina Esther Kim.
Sie kommt zurück, hat einen Freund und der ist erstmal überrascht. Aber wie beeinflusst denn jetzt die Tat von ihr die Beziehung?
Naja, also das ist natürlich alles gemutmaßt, weil jeder würde anders reagieren. Das habe ich bei meinen Testzuschauern gemerkt. Da gab es dann Leute, warum macht er nicht sofort Schluss? Und ja, wir haben dann versucht, uns eine Wahrheit zu bauen, die natürlich extrem nicht behauptet ist, aber die Situation ist ja behauptet. Also man kann nicht einfach mal eben sein Geschlecht ändern. Aber damit spielt der Film und wir versuchen das dann so ernsthaft wie möglich durchzuspielen und es führt zu einer Menge humorvoller Szenen.
Man kann ja gar nicht den Film sehen, ohne im Hinterkopf die vielen hitzig geführten Gender-Debatten aus den Medien zu reflektieren. Ich weiß gar nicht, hatte das auch noch etwas, was ihr bei der Drehbuchkonzeption mitgedacht habt, dass sich die Menschen ja beim Thema Gender auch immer wieder streiten? Also war das etwas, wo man sagt, wir wollen uns auch subversiv damit auseinandersetzen, mit dem Chaos drumherum, oder spielte das eher keine Rolle?
Ich weiß es nicht, man sticht manchmal so in Hornissennestern, ohne es wirklich zu merken. Wir haben auf jeden Fall nichts Böswilliges mit dem Film gedacht und es ist definitiv kein Transgender-Film, weil dann würde ich diesen Film anders drehen. Es ist eine Komödie, es geht um eine Beziehung und eine Hetero-Beziehung zwischen mit 30-Jährigen und damit kenne ich mich aus, die ein bisschen spießig sind und das wird auseinandergenommen und das Geschlechterthema wird nebenher erzählt.
So, also der Penis ist keine Metapher?
Der Penis ist niemals eine Metapher.
In diesem Beziehungsgefüge, worum es ja eigentlich in dem Film geht, die Geschlechtsumwandlung ist ja eigentlich nur der Anlass für den Film, passiert ja noch etwas. Die Ex-Freundin von Kims Freund zieht da plötzlich ein und sie kommt mit ihren ganzen Neurosen und ihrem ungestillten Kinderwunsch da und ich dachte, das ist das eigentliche Problem dieser Beziehung. Was passiert da in dieser Dreierkonstellation? Weil dann verändern sich ja wieder Begehrlichkeiten.
Ja, und vor allen Dingen Kommunikation ist ja so wichtig in Beziehungen halt und was die beiden Hauptfiguren leider haben, ist ein Problem, dass sie sich sehr lieben, aber nicht wirklich gut miteinander reden und das ist im wahren Leben immer tragisch, im Film führt es aber zu einer Menge schöner Konflikte natürlich. Ja, genau, dieser Kinderwunsch ist beim Mann da und bei ihr nicht und natürlich durch den Penis gibt es auch gerade keine Möglichkeit, Kinder zu bekommen.
Überhaupt sind Beziehungsprobleme in einigen deiner Filme sehr zentral, wenn nicht sogar in allen, wenn man ehrlich ist. Es kommt einem so vor, als wären da zwei, die in einer Beziehung sind, die an einem Wir quasi arbeiten, aber ganz häufig nicht an sich selber gearbeitet haben. Woran arbeitest du dich denn da ab, wenn du diese Beziehungskonflikte so regelmäßig und auch so intensiv inszenierst?
Also erstmal in meinem Wahrnehmen habe ich mich daran ja schon abgearbeitet. Ich wurde jetzt nicht mit einem Penis überrascht in meiner Beziehung, aber die anderen Sachen, die da so fallen in dieser Beziehung und die Nicht-Kommunikation. Kim ist sehr aktiv in diesem Film und trifft ganz viele Entscheidungen, ohne ihren Partner einzubeziehen. Das macht sie nicht irgendwie aus Boshaftigkeit, sondern das macht sie einfach so und hat danach immer so, oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht und muss danach eben sagen, was sie gemacht hat. Und der Andreas ist halt, von Christian Ehrich gespielt, sehr liebevoll, aber auch sehr passiv. Und ich war beide schon in Beziehungen. So. Und deswegen wusste ich auch bei beiden ungefähr, wovon ich spreche.
Also du erzählst in deinen Filmen auch von dir, was interessant ist, wenn man sich vor Augen führt, dass ganz häufig die Hauptfigur in deinen Filmen eine Frau ist oder eine junge Frau ist. Damit bist du nicht alleine. Ganz viele Regisseure erzählen Filme aus der Perspektive einer Frau. Hilft es dir dann anders von dir zu erzählen und den Konflikten, die du erlebt hast?
Na, man ist ja als Geschichtenerzähler, glaube ich, immer in allen Figuren drin, wenn man selbst auch schreibt. Das kann man gar nicht vermeiden, auch wenn man natürlich sich Mühe gibt, auch mal weit von sich wegzugehen. Man muss ja trotzdem irgendwie ein Verständnis haben. Aber bei meinen anderen Filmen, da gab es halt wahre Vorbilder und dann ist es halt eine Mischung geworden aus dem wahren Vorbild und meiner selbst. Und ich meine, in Luca geht es um Depressionen unter anderem und das sind Sachen, die ich kenne und das ist mal auch total geschlechterunabhängig. In Rückenwind geht es um eine Unentschlossenheit, was will ich eigentlich im Leben, wo will ich hin? Das ist auch sehr geschlechterunabhängig und deswegen ging das immer ganz gut auf.
Es heißt ja immer, dass du am Set sehr schnell und auch sehr impulsiv arbeitest. Wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben diesen Film in 16 Tagen gedreht. Das ist wirklich nicht viel für einen Spielfilm. Und was es bringt, witzigerweise, ich mache keine langen Tage. Ich fange um 10 Uhr morgens an und drehe bis 18 Uhr abends. Nicht länger. Es sind sehr kurze Tage. Ich gehe danach immer noch der bei den Schnitt. Meine Tage sind länger, aber fürs Team ist es nicht länger. Und ich weiß halt schon, was ich suche und was ich will. Also es ist zwar ein Impro-Film, aber an sich sollte man die Impro nicht merken. Und wenn ich es habe, geht es dann weiter. Also es ist ein relativ schnelles Arbeiten einfach.
Aber wie befeuerst du die Improvisation? Deine Filme sind auch geprägt von einer gewissen Energie und das geht für alle, auch wenn sie sicherlich aus unterschiedlichen Quellen gespeist sind. Wie erzeugst du das dann am Set? Weil manchmal kann man improvisieren und lange, lange warten auf den Effekt, den man eigentlich möchte.
Erstens ist immer wichtig, dass man weiß, was man da sehen will. Und dann selbst wenn es nicht funktioniert, auch dann ehrlich ist, auch wenn man keine Lösung hat. Und dann ist das Casting auch alles. Die Schauspieler müssen halt funktionieren. Die müssen Impro können, die müssen die Rollen kennen halt wirklich. Und die Rollenerarbeitung mache ich weit vorher mit denen, dass man am Set an sich keine Fragen mehr für die Rolle hat. So, dass das alles sehr klar ist. Und diese Energie kommt von den Schauspielern, weil sie halt auch in Situationen kommen, wo spannende Sachen passieren können.
Wie hilfreich ist es dahingehend, dass du mit den Schauspielern regelmäßig arbeitest? Also quasi Filme machen als Arbeit mit und unter und auch für Freunde?
Das sind so Arbeitsfreundschaften, die sind ganz schön eigentlich, weil man sich irgendwie dann schon so ein bisschen weiß, wie man, also mein Team hinter der Kamera ist irgendwie immer dasselbe und das ist gut, weil wir sind aufeinander eingespielt, es ist sehr viel nonverbal, an meinen Sets gibt es kein Rumgeschrei und so weiter, es ist sehr fokussiert und trotzdem hat man eine gute Zeit. Mit den Schauspielern, ich weiß halt bei Martina jetzt, wir haben Luca Translate gemeinsam gemacht zum Beispiel, und was sie von mir braucht am Set. So, das ist was anderes, als Victoria Schulz einen Rückenwind von mir brauchte zum Beispiel. Also ich weiß halt dann schon, wenn ich mit den Leuten schon mal gearbeitet habe, okay, was ist von mir gefordert als in der Regiearbeit? Und das ist immer sehr höchst individuell, weil jeder Schauspieler braucht was anderes.
Und wie wichtig ist dahingehend der Look deiner Filme für dich? Wie arbeitest du am visuellen Konzept? Was ist das?
Willst du mir gerade unterstellen, dass meine Filme einen Look haben? Sehr cool. ich glaube, ich bin visuell bin ich einer der unspannendsten Filmemacher Deutschlands wahrscheinlich, was so ein bisschen natürlich darin geschuldet ist, dass wir auch wirklich also unter sehr krassen Zeitdruck und mit sehr wenig Budget arbeiten, was eben, also Licht kostet Geld und Zeit. Punkt. Das ist zwei Sachen, die wir nicht haben. Wir drehen in echten Berliner Wohnungen, wo wir einfach mit sehr viel arbeiten müssen, was einfach da ist. Und dann kann man nicht mal die Wand rausnehmen, weil man eine schöne Fahrt machen will oder sowas. Aber ich werde visueller und im nächsten Film werden wir wahrscheinlich mehr Budget haben und dann werde ich auch auf der visuellen Seite das nachholen, was bisher schon im Schauspiel alles da ist.
Dein Werk wird ja immer gerne im Zusammenhang mit der Abwesenheit von klassischem Fördergeld in Verbindung gebracht.
Wäre schön, wenn das umgekehrt wäre, wenn ich immer genannt werde mit der Förderung, die eine Menge Förderung bekommt. Ich würde das schöner finden.
Aber ist das nicht mittlerweile sogar imagefördernd, ehrlich gesagt, für einen Regisseur? Man könnte ja auch sagen, dass das vor allem das deutsche Fördersystem vielleicht dir alles Interessante, alle Ecken, alle Kanten aus den Geschichten rausretuschieren würde.
Das wäre wahrscheinlich am Anfang passiert, natürlich. Wer war ich denn auch am Anfang? Und ich kam nicht von der Filmhochschule und mich kannte keiner und meine Kurzfilme liefen nirgendwo. Also ich hätte wahrscheinlich selbst, wenn ich Redakteur wäre, irgendwo mir alles korrigiert. Dann so kann man das nicht machen. Jetzt komme ich von 4 Filmen und habe 4-mal im Schnitt sitzen müssen und vor meinen Film gesessen und dachte, okay, warum funktioniert das Ganze alles nicht? Also ich habe jetzt eine Handschrift, ob ich sie will oder nicht, ob sie unsichtbar ist oder nicht, aber ich habe zumindest eine Art, wie ich arbeite und ich glaube, jetzt, wenn ich ins System reingehe, gehe ich schon mit einem sehr klareren Bild rein, als ich das vor 4-5 Jahren gemacht hätte.
Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Philipp Eichholz, der Systemsprenger, war unser Gast. Sein neuester Spielfilm, die heitere Komödie Kim hat einen Penis, kommt Donnerstag in die deutschen Kinos. Vielen Dank für den Besuch.
Danke sehr.
Immer wieder wird die afroamerikanische Regisseurin Ava DuVernay zur Anklägerin. In Selma folgt sie Martin Luther King bei den Protestmärschen durch die USA und in ihrem Dokumentarfilm 13th lässt sie die Sklaverei und ihre Folgen bis heute in eindringlich wütenden Bildern Revue passieren. Nun schlägt sie mit ihrer Netflix-Serie When They See Us ein weiteres düsteres Kapitel des US-amerikanischen Bürgertraumas auf. Es geht um die unschuldige Verurteilung von 4 afroamerikanischen und einem hispanischen Jugendlichen im Jahr 1989. In einer Nacht ziehen die Jugendlichen durch den nördlichen Central Park. Später wird dort eine vergewaltigte Joggerin entdeckt und die Justiz braucht einen Schuldigen.
Ich brauche diese ganze Gruppe. Jeder junge schwarze Mann, der gestern Nacht im Park war, ist verdächtig, diese Frau vergewaltigt zu haben, die jetzt gerade um ihr Leben kämpft. Ich will alle Einheiten in voller Stärke da draußen. Kommt schon, Leute, was haben wir übersehen? Wir marschieren mit einer Armee in Polizeiuniform nach Harlem. Ihr geht in jede Sozialwohnung und stoppt jeden kleinen Gangster, den ihr seht. Ihr bringt jeden Jungen, der gestern im Park war, hierher.
When They See Us ist eine Miniserie. In 4 Kapiteln rollt DuVernay den Fall auf und zeigt die erzwungenen Geständnisse, den skandalösen Prozess, die Massenhysterie in New York und folgt schließlich auch einem der Jugendlichen ins Gefängnis. Das ist alles sehr aufwühlend erzählt, aber vielleicht auch zu aufwühlend und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Anke Lewicke. Hallo erstmal.
Hallo.
Anke, wie ist es dir beim Sehen ergangen? Ich hatte manchmal schon das Gefühl, dass mir sehr stark gesagt worden ist, wie ich da zu denken habe, was ich zu meinen und auch zu fühlen habe. Und dass sich der Film permanent an mich gewendet hat und gesagt hat, empör dich, empört euch.
Ja, mir ist das auch so gegangen. Ich fand das schon auch alles sehr anstrengend zu schauen, weil man ist ja gefühlsmäßig ohnehin von Anfang an bei diesen 5 Kids. Also schon, wenn sie da durch den Park ziehen, die wollen einfach gucken, was los ist, dann kriegt man mit, ah, es gibt 1-2 Überschreitungen und sie wissen ja gar nichts von dieser vergewaltigten Frau. Und dann sind sie da auf einmal Gefangene dieses Polizei- und Justizapparates und man bekommt mit, wie sie in die Ecke gedrängt werden. Das ist alles, das muss man sagen, das haben wir ganz gut, finde ich, eben auch in dem Ton gehört, schon sehr effektiv und schnell in Szene gesetzt. Also wir haben das ja gehört, da laufen dann, während die Staatsanwältin noch redet, schon wieder die Bilder vom Park drunter und sind aber die Bilder eher, die sie sehen möchte, als die, die tatsächlich stattgefunden haben. Und ja, und dann immer wieder dieser Rückgriff auf die Zeitlupe, dann die Eltern, die weinen in Großaufnahme. Das muss vielleicht alles, hätte man auch zurückhaltender erzählen müssen. Aber ja, ich kann trotzdem sagen, sie macht ja eigentlich Propaganda für die richtige Sache. Man müsste schon von einem Propagandafilm hier sprechen.
Ja, ja, man spürt so richtig diese Ohnmacht dieser afroamerikanischen Bevölkerung damals, überhaupt diesen Rassismus des Justizsystems. Das wird ja sehr stark, nicht mal wirklich subversiv, bestimmt nicht, aber sehr deutlich für uns ausgebreitet. Interessant ist ja, dass dieser Fall einen dann doch beschäftigt. Man guckt dann nochmal nach, wie war das damals. Interessanterweise, der jetzige Präsident Donald Trump war einer der großen Befürworter der Todesstrafe für diese Jugendlichen damals. Man darf nicht vergessen, unschuldig verurteilt und mittlerweile wieder auf freien Fuß. Anke, wie erklärst du dir, dass das, dieser ganze Fall einen dann doch nochmal mit diesen Bildern von Ava DuVernay so weit einen beschäftigt?
Ja, mir bleibt immer der Titel hängen, wenn sie uns sehen. Und ich finde ja eher der Titel, wenn sie uns übersehen, richtig. Weil man bekommt, und das finde ich, macht sie dann doch ganz klug mit, dass es direkt vorgefertigte Bilder gibt von afroamerikanischen Jugendlichen. Also man schaut sich die Jugendlichen und ihre Biografien gar nicht an, sondern man ist direkt im Klischee. Die kommen aus dem Ghetto, das ist eine Gang, da wird gewildert. Und das stimmt ja alles gar nicht. Das waren Jungs, der eine wollte Baseball spielen, der andere war ein guter Trompeter und sonst was. Also das fand ich schon ganz interessant, wie so die weißen Angstfantasien da so reflexartig zuschnappen und wie die ganzen Radioberichte, die im Hintergrund laufen, die Fernsehberichte auch ganz gut von dieser Massenhysterie erzählen. Ja, und Donald Trump, was du da erwähnt hast, das ist wirklich schockierend. Der hat ja für $85.000 eine Todesanzeige aufgegeben, wo er die Anzeige, wo er die Todesstrafe gefordert hat. Ich meine, dass man überhaupt Werbung für die Todesstrafe machen kann, das sind dann schon Bilder, die hängen bleiben. Und das finde ich eben ganz interessant, weil sie so ganz klar macht, was die Weißen für angstbesessene Bilder haben, macht man sich eben als Zuschauerin auch wieder ein Bild von dieser Nation, die diese Bilder produziert. Also den Effekt hat der Film bei mir schon gehabt.
Ich glaube, das ist ihre große Aufgabe von Ava DuVernay. Sie gehört ja auch zu der Frontspitze dieses New Black Cinema, das sich in Amerika gebildet hat. Da geht es ja den afroamerikanischen Regisseuren auch häufig darum, die Bilder, die die Weißen von den Schwarzen haben, zu attackieren und ihnen irgendwie eigene Bilder entgegenzusetzen. Wir hatten ja schon ein paar Filme in diesem Jahr auch wieder, die das versucht haben. Wie gelingt ihr das jetzt in dem Fall?
Ja, also ich finde, ihr gelingt es schon in dem Fall, weil man einfach mitbekommt, dass diese ganzen Bilder sich verselbstständigt haben, dass sie außer Kontrolle geraten sind, weil sie einfach so, sie kommen ja fast so unbewusst daher. Und da finde ich, setzt sie eben ganz gut an. Vielleicht sind es gar nicht so Bilder, die sie da entgegensetzt, auch wenn so einige Bilder bleiben, also wie die Jungs da einsam im Gefängnis sitzen, auf den Besuch warten, wie sie dann im Gefängnis auch verprügelt werden. Das ist alles da, aber sie zeigt einfach mit ihrem Film, hey, ihr müsst eure Bilder überdenken. Und das finde ich schon ganz interessant, überhaupt dahinter zu kommen, zu sagen, da ist euch was außer Kontrolle geraten. Eure Bilder sind tradiert, alt, über 100 Jahre, da hat sich nichts geändert, aber ihr könnt sie noch niemals mehr kontrollieren.
Ist ja die Form dahingehend interessant? Also Serie, es sind 4 Stunden, 4 Folgen, jede 1 Stunde. Das ist ja viel Zeit und dennoch, wir haben es am Anfang ein wenig moniert, etwas mehr Tiefe oder Vielschichtigkeit der Perspektiven und Tonlagen hätte dem Ganzen vielleicht noch etwas hinzufügen können.
Ja, natürlich. Man hätte daraus einen Film machen können, der nur in der Polizeistation steht. Man hätte ein Kammerspiel machen können. Einfach, wenn die Mutter einmal ihren Sohn besucht, wie die beiden sich austauschen, da ist alles eigentlich schon drin. Das hätte man natürlich viel lieber noch in aller Ausführlichkeit bekommen. Und mich hätte auch einfach mal interessiert, die weiße Staatsanwältin, wie fühlt sie sich denn überhaupt? Also hat die überhaupt einen Begriff davon, dass sie da Unschuldige verurteilt hat? Also das wäre auch mal eine Perspektive, die mich einfach interessieren würde. Wie lebt man damit, dass man 5 Kids hat hinter Gittern gebracht?
Anke Lewicke über Ava DuVernays wütende politische Miniserie When They See Us, derzeit zu sehen auf Netflix. Eine kleine, beschauliche, wohlhabende Stadt an der kalifornischen Küste und jede Menge menschliche Abgründe. Die HBO-Miniserie Big Little Lies war vor gut 2 Jahren eine kleine Seriensensation. Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Leanne Moriarty tauchte die Serie von Jean-Marc Vallée ein in diese scheinbar heile, bürgerliche Welt, deren Fassade langsam anfängt zu bröckeln. Und das mit einer absoluten Starbesetzung. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern oder Alexander Skarsgård waren dabei. Eigentlich war die Serie, die wir auch in unserem Vollbild-Serienquartett einstimmig für sehr gut befunden haben, auserzählt. Und dennoch startet am Montag jetzt Staffel 2. Anna Wollner ist bei mir und hat die ersten 3 Folgen der neuen Staffel schon gesichtet. Anna, lass uns jetzt nochmal gemeinsam zurückblicken. Worin lag denn für uns damals der Reiz?
Also ich glaube natürlich am schon erwähnten Cast und an diesem Setting in Monterey, einem kleinen, verschlafenen kalifornischen Küstenstädtchen, in dem die Reichen und Schönen ihr reiches und schönes Leben leben. Da war die Serie ja wirklich fast schon so ein Ausstattungsporno. Diese perfekten Häuser mit ihren perfekten offenen Küchen und diesem vermeintlich perfekten Leben darin. Aber die Serie hat eben auch Abgründe erkundet. Die erste Folge, die hieß Someone is Dead. Es gab also einen Toten, dessen Identität bis zum Schluss nicht klar war. 5 Frauen, die im Mittelpunkt standen, die auch unterschiedlicher nicht sein könnten, aber miteinander für immer verbunden werden in dieser Serie. Das ist unter anderem eine Helikoptermom, eine alleinerziehende Mutter, deren Sohn das Resultat einer Vergewaltigung war, eine Frau, die den Spagat zwischen Kind und Karriere versucht hat. Und es ging in der ersten Staffel um häusliche Gewalt, um Scheidung, um sexuellen Missbrauch, die Balance von Arbeit und Familie und ja, 4 zentrale Fragen, die die erste Staffel nach und nach so puzzelartig beantwortet hat. Wer ist der Tote? Wie ist er gestorben? Wer ist der Mörder? Wer ist der Vater von Ziggy, dem Jungen aus der Vergewaltigung? Und wer hat das Mädchen Amabel gewürgt? Das ist ein Indiz dafür, dass schon die Kinder das krankhafte Verhalten ihrer Eltern damals gespiegelt haben.
Nun hat die erste Staffel all diese Fragen, die du nochmal aufgeworfen hast, ja beantwortet. Was bleibt denn da jetzt in Staffel 2 noch nachzuerzählen?
Ja, das war eine große Frage, die ich mir auch gestellt habe. Aber Big Little Lies geht in Staffel 2 relativ clever einen Schritt zurück. In der ersten Staffel stand ja tatsächlich der Mord von Perry im Vordergrund, eben jener Mann von Celeste, der seine Frau über Jahre missbraucht, geschlagen und vergewaltigt hat. Ja, das Rätsel, um dessen Tod zu lösen. Und in Staffel 2 geht es jetzt darum, alle Spuren zu verwischen, vor allem die emotionalen.
I still feel responsible for the accident. It's gonna get us. It's gonna get us all.
What are you talking about? Why?
This detective is just trying to put the pressure on us so that one of us breaks.
Es geht um den aktuellen Gefühlszustand der Frauen, der Monterey Five, wie sie in der Stadt mittlerweile heißen, denn auf eine Aktion erfolgt in der Regel auch eine Reaktion und die fallen hier ganz unterschiedlich aus. Es geht um Schuld, um Schmerz, um Verlust und am Ende auch um Verantwortung.
Visuell, das hatten wir schon am Anfang so ein bisschen beschrieben, war die erste Staffel sehr aufregend und vor allem auch sehr schick. Der Kanadier Jean-Marc Vallée hat eben immer noch ein sehr gutes Auge für diese Welt dieser reichen Vorstadtmütter gehabt, für ihre Wohnung, für ihre Küchen vor allem. Wie entwickelt sich das jetzt in Staffel 2? Er selber ist ja nicht mehr hinter der Kamera.
Nee, er hat nur noch produziert und die Regie an Andrea Arnold abgegeben und die kopiert nicht, sondern entwickelt sich so ein bisschen weiter, also sowohl visuell als auch emotional. Es gibt Rückblenden zu Staffel 1 mit dem Material von Vallée und diese Übergänge, die sind wirklich fließend, also es ist kein klarer Bruch, aber sehr detailversessen und interessiert an Großaufnahmen der Gesichter und ja, die Inszenierung des Schmerzes, es ist eigentlich großes Kino, obwohl es ja eine Serie ist, also für den kleinen Bildschirm gemacht. Es geht eben nicht um den Zusammenbruch, sondern um den Umgang und die Verarbeitung des Erlebten. Die Figur von von Reese Witherspoon zum Beispiel, die kompensiert das mit Essen. Die hat ständig einen Muffin in der Hand und ertränkt ihren Kummer wirklich in Kalorien. Ja, und Celeste, wieder fulminant gespielt von Nicole Kidman, die scheint gefangen in den Erinnerungen an ihren toten, sie missbrauchenden Mann und sehnt sich auch ein Stück weit zurück, weil sie einsam ist. Ja, und dann sind da noch die Einflüsse von außen, der Umgang mit den Männern, Ehebruch, Steuerhinterziehung, Ignoranz. Das ist schon sehr viel, aber es trägt sich.
Das neue und das wirkliche Highlight dieser Serie ist auch ein Coup, muss man sagen. Denn neben den, wie du sie gerade aufgezählt hast, altbekannten Schauspielerinnen, hat man es geschafft, Schauspiellegende Meryl Streep zu engagieren, die diesen Monat auch 70 Jahre alt wird. Das ist dahingehend auch außergewöhnlich, weil Meryl Streep eigentlich seit Jahrzehnten kaum exponiert in Fernsehproduktionen mitspielt. Engel in Amerika Anfang der 2000er Jahre war da ja so eine Ausnahme. Kann denn Kino Streep auch High-Quality-Fernsehen?
Ja, und wie? Also natürlich stiehlt sie den anderen die Show, aber die wissen das und die lassen das auch mit sich machen. Die sind da vollkommen d'accord, denn Streep ist dabei, wenn man das so nennen kann, die Antagonistin dieser Staffel. Sie spielt Mary Louise, die Schwiegermutter von Celeste, sprich die Mutter des getöteten Perry. Und wie jede Mutter denkt sie von ihrem Sohn nur das Beste und zweifelt all die Vorwürfe gegen ihn an. Und wie Streep das spielt, das ist einfach nur großartig. Mit falschen Zähnen, mit einer Brille, die Glubschaugen macht, wie die Unschuld vom Lande. Aber getrieben von dem Gedanken rauszufinden, was mit ihrem Sohn wirklich passiert ist, entert und kapert sie Monterey wirklich in Sekunden. In einer ihrer ersten Szenen trifft sie auf die Figur von Reese Witherspoon am Kaffeestand und antwortet auf die Frage nach ihrem Wohlbefinden, naja, eigentlich kann ich mich nicht beklagen. Dann macht sie so eine kleine Kunstpause und sagt, doch, ich kann, mein Sohn ist tot. Nur um dann Reese Witherspoon von oben bis unten zu mustern und zu sagen, du bist sehr klein, ich meine das nicht negativ, obwohl vielleicht doch, denn ich finde kleine Menschen unseriös. Also mit ihrer Haltung, ihren kurzen Gesprächen und ihrem kontrolliert zuckenden Mundwinkeln, dieser messerscharfen Beobachtung stellt sie wirklich eine Gefahr dar für dieses Lügenkonstrukt, was sich aufgebaut hat in Monterey. Und das merken alle.
Ist denn aber zum Abschluss noch, Anna, überhaupt die Existenz dieser zweiten Staffel nicht auch in gewisser Hinsicht ein Problem? Denn Miniserien zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie auserzählt sind. Jetzt war hier der Druck so groß von der Fangemeinde, dass man gesagt hat, okay, wir erzählen weiter. Im Prinzip der Druck der Fans, das nennt man dann Fanservice, weil man sie bedient. Ist das nicht irgendwie schwach?
Also ich habe auch überlegt, ob die jetzt nicht eigentlich ihre ganzen Emmys zurückgeben müssen, die sie bekommen haben für die Miniserie. Aber es sind nicht nur die Fans als treibende Kraft dahinter gewesen, sondern vor allem auch die Produzentinnen. Denn Nicole Kidman und Reese Witherspoon, die haben es einfach genossen, dass es sowas wie Big Little Lies gab und dass es dann auch noch so einen großen Erfolg hatte. Denn es gibt wirklich selten im Fernsehen so komplexe, vielschichtige Frauenfiguren wie hier und auch so unterschiedliche Auseinandersetzungen mit Frauenbildern und Mütterbildern, wie es es hier gibt. Die ersten drei Folgen, die habe ich vorher sehen dürfen und ich gucke tatsächlich in zwei Wochen weiter, dann endlich nicht mehr in dieser Rolle als Kritikerin, sondern ganz normal als Zuschauerin und ich glaube, da gönne ich mir dann auch ein Glas kalifornischen Chardonnay.
Und wir fangen an mit der Serie. Morgen Abend beginnt sie nämlich Big Little Lies 2, 7 Wochen lang auf Sky zu sehen und es zählt für uns beide jetzt schon zu den großen Serien-Highlights des Jahres. Anna Wollner war bei mir im Studio. Vielen Dank.
Gerne.
Was heißt es eigentlich, independent zu sein? Gerade in der Welt der Kinoproduktion mit all den unterschiedlichen Einflüssen und Begehrlichkeiten kann das immer wieder ein anderes Gesicht annehmen. Im Interview mit Philipp Eichholz haben wir versucht, dieser Frage ein wenig auf den Grund zu gehen. Einer, der als ultimative Verkörperung des unabhängigen Kinos gilt, ist der amerikanische Kultregisseur Jim Jarmusch. Kaum ein anderer darf sich so frei seine Themen auswählen wie er. Nach der poetischen Alltagsstudie Patterson kehrt Jarmusch nächste Woche in unsere Kinos zurück mit dem Zombie-Film The Dead Don't Die. Erste Besprechungen dazu gab es schon vor gut 3 Wochen, als der Film das Festival von Cannes eröffnet hat. Susanne Burg ist bei mir im Studio nicht nur begeisterte Jim Jarmuschistin, sondern auch eine der wenigen, die den notorisch schmallippigen Master of Indie Cinema selbst gesprochen hat. Susanne, The Dead Don't Die erzählt ja von der Zombie-Apokalypse aus der Perspektive des US-amerikanischen Städtchens Centerville. Das Polar-Fracking hat die Erde aus ihrer Rotation gebracht und nun kehren eben die Toten wieder.
Tut mir leid, wir haben schon zu.
Was war das? Ein wildes Tier?
Das ist richtig schlimm. Vielleicht das Schlimmste, was ich je gesehen habe.
Waren das wilde Tiere?
Und auf was tippst du?
Ich tippe auf Zombies.
So jedenfalls, ehrlich gesagt, nur die grobe Umschreibung des Inhalts. Ist das denn ein Gegenstück zu seinem Spielfilm Only Lovers Left Alive, in dem gelangweilte Vampire nicht wussten, was sie mit ihrem Dasein anstellen sollen?
Ja, so ein bisschen schon. Ein Gegenstück oder vielleicht auch einfach eine Fortschreibung. Also wir erinnern uns, Only Lovers Left Alive, das war ja so die zärtliche Beziehung zweier Vampire, gespielt von Tilda Swinton und Tom Hiddleston. Jahrhunderte alt, haben sich ganz neogotisch eingerichtet, mit lauter Büchern, aufgehört, Menschen zu beißen. Das moderne Leben ist für sie fremd, bedrohlich, auch ein bisschen vulgär. Und vulgär sind für sie auch Zombies, ihr Begriff für Sterbliche. Diese Zombies tauchen in dem Film auch auf und dieser Film ist so ein bisschen eine Zivilisationskritik aus Sicht der Vampire. So, nun also, The Dead Don't Die. Da ist quasi der Albtraum dieser stilvollen Vampire eingetreten. Die Apokalypse ist da. Die Zombies sind dabei, die Welt zu übernehmen. Die Untoten treten aus ihren Gräbern heraus, reißen Lebenden die Eingeweide raus, wenn sie Hunger haben. Sonst machen sie das, was ihnen im Leben am liebsten war. Kinderleichen stürzen in einen Comicheftladen. Jugendliche Zombies torkeln durch die Nacht und suchen nach einem WLAN-Signal. Iggy Pop geht in einen Diner und trinkt Kaffee. Ja, und die etwas hilflos dagegen kämpfen, sind zwei Polizisten, gespielt von Bill Murray und Adam Driver. Und die als einzige zu wissen scheint, was los ist, ist eine schottische Bestattungsunternehmerin, gespielt von, Achtung, Tilda Swinton. Sie ist jetzt keine Vampirin, hat aber sowas Außerweltliches. Sie tötet mit ihrem Samurai-Schwert mit großer Eleganz diese Untoten und scheint dabei auch so ein bisschen kopfschüttelnd auf die Welt zu gucken, nach dem Motto, was die Menschen hier so anstellen. Und ja, der Fatalismus des Filmes ist schon liebevoll gezeichnet, aber auch radikal. Denn wie Adam Driver immer wieder sagt, es wird nicht gut enden.
Und vielleicht ja auch etwas grob, weil wir müssen es sagen, wie es war. Unsere Hörer haben es ja auch mitbekommen. Nach der Weltpremiere in Cannes gab es ehrlich gesagt eher lauwarme Reaktionen gegenüber dem Film. Auch harsche Ablehnung gab es auch. Woran lag das? Hatte man sich einfach mehr erhofft?
Vielleicht waren viele enttäuscht, weil Jarmusch hier anders vorgeht als sonst. Also wenn man sich anguckt, was seine Filme ja auszeichnet, ist sonst, dass er mit dem Blick des Fremden auf sein Land guckt. Er setzt seine Figuren ja in ganz eigene Welten, die mit der Gegenwart wenig zu tun haben. Wenn wir an Ghost Dog denken, den mysteriösen Auftragsmörder, der bei Tauben auf dem Dach wohnt, oder an Bill Murray in Broken Flowers, da sind die Figuren immer in ihrem Mikrokosmos und die Welt draußen dringt irgendwie nur so ein bisschen vielleicht als Echo hinein. Und jetzt bei dem Film ist der Ausgangspunkt eine ökologische Krise. Jim Jarmusch lässt die Gegenwart massiv in seinen Film und für viele war das zu platt. Die apokalyptische Zivilisationskritik zu einfach, die politischen Referenzen zum Trump-Amerika zu plump. Etwa wenn der verhasste Farmer Miller, gespielt von Steve Buscemi, ein rotes Käppi trägt, das ist ein Beispiel, was immer wieder genannt wird, auf dem steht Keep America White Again, als absurde Anspielung auf Make America Great Again. Ja, manches ist nicht subtil. Man merkt, Trump-Amerika hat offensichtlich auch mit Jim Jarmusch was angestellt, sodass dieser ja, poetische Blick vom Kokon auf die Welt als filmische Haltung für ihn offensichtlich gerade nicht reicht. In Teilen hat in dem Film der politisch verärgerte Jim Jarmusch die Oberhand über den poetischen gewonnen. Das kann man kritisieren, dennoch versucht er sich ja nicht an so etwas wie Realismus oder Naturalismus. Es ist ja dann doch hier auch eine sehr künstliche Welt, die er kreiert, so wie immer. Der Humor gibt dem Film den Rhythmus. Also ich finde, es ist schon auch sehr, sehr viel großartiger Jarmusch dabei.
Es ist vor allem Genre, an dem er sich, glaube ich, abarbeitet. Was ist es denn am Genre des Zombie-Films, das einen so reizt?
Das wurde er bei der Pressekonferenz in Cannes auch gefragt. Das Interessante war, dass er sagt, ja, eigentlich ist er gar nicht so ein großer Zombie-Kenner. Er liebt halt George A. Romero. Im Film gibt es immer wieder Anspielungen auf Night of the Living Dead, einen der Klassiker des Genres. Und in Cannes hat er dann auch erzählt, was ihn an Romero so fasziniert. Das fand ich ganz aufschlussreich.
But Romero is extremely important because he really changed the idea of zombies, you know, and monsters too, because.
Also Jarmusch sagt, Romero war bedeutend für den Horrorfilm, weil er die Vorstellung von Monstern und Zombies verändert hat. Monster kamen in Filmen wie Godzilla oder Frankenstein sonst von außerhalb der Struktur, waren eine Gefahr von außen, und bei Romero kamen die Zombies plötzlich von innerhalb einer kollabierenden Sozialstruktur. Sie sind gleichzeitig auch Opfer. Das fand er interessant. Und auch bei Jarmusch sind es ja die Menschen aus der Gesellschaft, die zu Zombies werden. Die Kritik bei Jarmusch war, er lasse die sozialen Untertöne vermissen, die Romero hatte. Romero hat eben auch dieses zerstörerische Potenzial der Epoche in rohe Bilder gegossen. Ich sage, Jarmusch will ja keine Zeitdiagnose. Er reflektiert hier in dem Film auch das Film auf der Metaebene mit. Also die Figuren von Bill Murray und Adam Driver wissen, dass sie im Film spielen, dass sie in einem Zombie-Film spielen. Sie unterhalten sich darüber. Sie sind in dem Zombie-Film gefangen und können nichts dagegen tun. Und ich finde, es ist mehr als eine postmoderne Spielerei. Es ist schon auch die Essenz von Jarmuschs Menschenbild. Es ist der Ort, an dem sich unsere Gesellschaft befindet. Also wir kommen nicht raus. Die Kunst nimmt sich aber auch nicht raus. Es ist also kein Blick von außen, sondern die Kunst ist auch Teil dieser Welt.
Jim Jarmuschs neuester Spielfilm heißt The Dead Don't Die und läuft ab Donnerstag in unseren Kinos. Und wir nehmen diesen Film gleich nochmal zum Anlass, um uns mit den Untoten als Filmfiguren genauer auseinanderzusetzen. Davor aber noch Fleet Foxes im Deutschlandfunk Kultur mit Mykonos. Und wie versprochen, widmen wir unsere Top 5 auch den Untoten. Hartwig Tegeler mit seiner Zombie-Filmgeschichte.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Wir müssen verschwinden.
Ja.
Wohin verschwinden, verflucht?
Es war ein Virus, eine Infektion. Du brauchtest keinen Arzt, um das zu wissen.
Zombies greifen nicht andere Zombies an.
Lust auf einen Film?
Platz 5. Zombieland von Ruben Fleischer. 2009.
Es war einmal. Es war einmal Vergangenheit. Goats und Country.
Ich wünschte, ich könnte sagen, das hier wäre noch Amerika. Aber so wie ich das verstehe, kann es kein Land ohne Menschen geben. Menschen gibt's hier nicht.
Sondern nur Zombies. Zombieland eben. Was für eine Gelegenheit für einen echten Angsthasen oder auch Parsifal wie Columbus, alias Jesse Eisenberg, sich zu bewähren, sprich zu überleben. An der Seite von Woody Harrelson, Emma Stone und Abigail Breslin schlägt er sich quer durch das Land, Zombies erschießend, Richtung Kalifornien, um auf dem Weg einen Mann namens Bill Murray zu treffen,
Bill fucking Murray!
Der einen Schauspieler namens Bill Murray spielt, der sich als Zombie verkleidet, aber genau deswegen aus Versehen von Columbus erschossen wird.
Oh mein Gott, ich glaub's nicht, ich hab grad Bill Murray erschossen.
Was Bill fucking Murray wie gewohnt lakonisch-melancholisch hinnimmt, also das Ableben. Shit happens im Leben und in dieser wundersamen Zombie-Komödie.
Platz 4, World War Z von Mark Forster. 2013.
Die Zombies in World War Z überschwemmen nach einer weltweiten Pandemie die Gated Community unseres Lebensmodells. Wenn ein gigantischer, tödlicher Schwarm Zombies über die Mauer strömt, die die Israelis um Jerusalem errichtet haben, appelliert dieses Bild an dumpfe Urängste. Der Schutzwall wird überrannt, der uns vor den Fremden, den anderen schützen soll, damals wie heute. Hadrians Wall, chinesische Mauer, US-Zaun an der mexikanischen Grenze. Wie Schmiermittel verbinden sich hier Kino und Erfahrungswelt. Endzeitstimmung, globale Katastrophe, Angst vom Fremden, Tod und Tod, Zombie, Hunde, Barbar, Mexikaner, Afrikaner, Osteuropäer. Egal, was macht den Unterschied? In dem Mauerbild zelebriert World War Z Rassismus und Fremdenhass. Filmhistorisch war der Zombiefilm immer ein Gefäß, in das jeder füllen kann, was die eigene Weltsicht vorgab.
Platz 3.
Die Täter verzehren zumindest teilweise ihre Opfer.
Die Nacht der lebenden Toten von George A. Romero, 1968.
Soeben erhalten wir eine sensationelle Neuigkeit aus Washington. Ein gezielter Kopfschuss vernichtet diese Ungeheuer.
George A. Romero verstand seine Zombie-Geschichten, beginnend mit dem Klassiker Die Nacht der lebenden Toten, immer als Gesellschaftskritik. Die Elite der Restmenschheit lebt in einem hohen Glasturm, sagt Romero, während alle anderen keine Chance auf einen sozialen Aufstieg haben. Die Zombies bei mir sind nicht umsonst wie Obdachlose angezogen. Und dann bemerkte George Romero noch, ich mag den Gedanken, dass Zombies sind wie wir. Im Zombie, also im Fremden, mich selbst zu sehen, das bietet auch die Möglichkeit, dass das Fremde, der Zombie eben menschlich sein, ein individuelles Gesicht bekommen darf. Und deswegen können wir bei Maggie Empathie empfinden.
Die Bisswunde ihrer Tochter war sehr massiv.
Platz 2. Maggie von Henry Hobson, 2015.
Wahrscheinlich wird sie noch mehr Zeichen von Aggression zeigen.
Und sich in einen Zombie verwandeln wie Millionen anderer in den USA. Maggies Vater Wade, großartig. Ja, kein Scherz. Großartig, gespielt von Arnold Schwarzenegger. Wade ist hilflos, verzweifelt, voller Entsetzen über die langsame Verwandlung seiner Tochter in eine lebende Tote. Wade wird auf 3 Optionen für Maggie verwiesen. Quarantäne in einem Lager, wo die aggressiveren Zombies die erst kürzlich Infizierten auffressen. Ein chemischer Cocktail oder Option 3.
Was ist Option 3?
Mach es möglichst schnell.
Und erschieße sie, meint der befreundete Arzt. Maggie wählt am Ende den Freitod. Dieser Film ist eine berührende Zombie-Tragödie. Ja, das gibt es.
Platz 1, 28 Days Later von Danny Boyle, 2002.
Die Geschichte des Fahrradkuriers Jim, der im Krankenhaus aus dem Koma erwacht und sich in einem London wiederfindet, das von Zombies bevölkert ist. Eine dunkle Fantasie über den Zusammenbruch der Gesellschaft. Das Virus, das dem Affen injiziert wurde, der seinerseits mit einem Biss den Tierschützer in den Zombie-Patienten Null verwandelt, es war ein Wutvirus.
An dem Tag, bevor die Fernseh- und Radioübertragungen aufhörten, gab es Meldungen über Infektionen in Paris und New York. Danach hörte man nichts mehr.
Für dieses Nichts findet Danny Boyle in seinem Zombie-Film bedrückend faszinierende Szenarien. Und der Mensch wird dem Menschen wieder ein Wolf oder ein Zombie.